Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Alle lieben Bernie. Marjorie Nugent ist die reichste Witwe in einer Stadt voller reicher Witwen. Über ihren Tod ist kaum jemand traurig, über die Festnahme ihres Mörders schon. Von Skip Hollinsworth. Bezirksstaatsanwalt Danny Buck Davidson saß auf seinem Stammplatz im Daddy Sam's Barbecue and Catfish, Motto You Kill It, I'll Cook It, in Carthage, einem kleinen Ort im Osten von Texas, als er allmählich begriff, dass es nicht leicht für ihn werden würde, wenn er Bernie Teed des Mordes anklagte. Bernie ist ein ganz Lieber, sagte eine Kellnerin. Er hat eine Menge für unsere Stadt getan, armen Kindern Geld fürs College gegeben und so. Keiner kann so schön Amazing Grace singen wie Bernie, sagte ein anderer. Danny Buck, ein Mann mit einem Gesicht wie eine Bulldogge, kaute seinen Krautsalat, nahm einen Schluck Eistee. Also, ihr wisst schon, dass Bernie gestanden hat, sagte er betont ruhig. Er hat nicht drumherum geredet und genau geschildert, wie er Mrs. Nugent 4-mal in den Rücken geschossen und sie dann in ihrer eigenen Küche in die Tiefkühltruhe gesteckt hat. Langes Schweigen, bis ein alter Mann sagte, ich kann einfach nicht glauben, dass der alte Bernie überhaupt geradeaus schießen kann. Er benimmt sich, weiß schon, irgendwie weibisch. Nie im Leben war der mal auf der Jagd. Mir ist es egal, ob Mrs. Nugent die reichste Frau in der Stadt war, sprach eine Frau Danny Buck später im Lebensmittelladen an. Sie war so gemein. Selbst wenn Bernie sie umgebracht haben sollte, du wirst hier keinen einzigen Menschen finden, der ihn wegen Mordes verurteilen würde. Danny Buck Davidson war 50 Jahre alt. Er hatte fast sein ganzes Leben in Carthage verbracht. Seit 3 Jahren war er Bezirksstaatsanwalt. Weder er noch sonst irgendeiner der 6.500 Einwohnerinnen und Einwohner war an große, aufsehenerregende Mordfälle gewöhnt. Alle paar Jahre landete ein Mord auf seinem Schreibtisch, meistens ging es um Leute aus den ärmeren Vierteln. Doch von den Einwohnern aus dem besseren Teil der Stadt schien niemand je in Schwierigkeiten zu geraten. Die Nachricht, die dann aber im August 1997 aus Carthage in die Welt kam, machte wirklich große Schlagzeilen. Die reichste und hochnäsigste Witwe der Stadt, die 81-jährige Mrs. Marjorie Nugent, war in ihrem Haus in einer Tiefkühltruhe gefunden worden. Merkwürdig war die Geschichte, weil Mrs. Nugent fast 9 Monate tot war, als die Leute anfingen, nach ihr zu suchen. Bizarr aber wurde sie, weil viele Einwohner von Carthage den Mann in Schutz nahmen, der gestanden hatte, Mrs. Nugent getötet und ihr Geld gestohlen zu haben, Bernie Teed, 39 Jahre alt. Ein Mann mit Pausbacken und sanfter Stimme, ehemals stellvertretender Direktor des Bestattungsinstituts Hawthorne. Näher gekommen war er Mrs. Nugent, als er das Begräbnis ihres Ehemannes organisierte. Aus dem ganzen Land reisten Journalistinnen und Journalisten nach Carthage in den Osten von Texas, um dieser ebenso tragischen wie absurden Geschichte über Bernie Teed und Mrs. Nugent nachzuspüren. Der Bürgermeister Carson Jones posierte für Fotos und verkündete, Bernie könnte freigesprochen werden. Reverend E.B. Beasley, Carthage's Methodistenpfarrer, überreichte den Reportern eine Kopie seiner Sonntagspredigt mit dem Titel »Wenn das Leben keinen Sinn ergibt«, in der er verkündete, was auch immer die Wahrheit ist, Bernie wird unsere Gebete brauchen. Er muss Gott vertrauen und wissen, dass wir an seiner Seite stehen. Die Einwohner von Carthage ließen Bernie nicht im Stich, selbst dann nicht, als Sheriff Jack Allett im lokalen Radiosender KGAS, The Heartbeat of East Texas, mitteilte, dass er in Bernies Haus knapp 50 Videobänder beschlagnahmt hatte. Auf einigen davon seien Männer bei unerlaubten Handlungen zu sehen. Der Gemeinderat Olin Joffrian sagt, seit dem Tag, an dem diese Tiefkühltruhe geöffnet wurde, hätte man in der ganzen Stadt nicht einen einzigen Menschen finden können, der sagt, arme Mrs. Nugent, die Leute hier sagen, armer Bernie. Vor allem Frauen pilgerten zum Gefängnis, um Bernie zu besuchen, wünschten ihm alles Gute, versorgten ihn mit Kuchen und Pasteten. Eine Frau sagte, wenn ich eine Liste schreiben müsste mit Leuten, die ganz sicher in den Himmel kommen, stünde Bernie darauf ganz oben. Andere sprachen den Bezirksstaatsanwalt Danny Book im Lebensmittelladen oder im Daddy Sam's an und sagten, sie beteten dafür, dass er das Richtige tue. Danny Book sagt, es wirkt, als hätten sie alle vergessen, dass hier eine alte Dame erschossen wurde. Carthage liegt versteckt in den Nadelwäldern des östlichen Texas, etwa 20 Meilen entfernt von der Grenze zu Louisiana, in einem Gebiet, das einmal als weltweit größtes Erdgasfeld galt. In den 50er und 60er Jahren war die Stadt als Gashauptstadt der Vereinigten Staaten bekannt. Und die Einwohner waren so vernarrt in die Geschichte ihrer Stadt, dass sie am Marktplatz von Carthage nicht ein, sondern gleich zwei historische Museen errichteten. Das Panola County Gefängnismuseum und das Panola County Heimatmuseum. Die Handelskammer des Ortes bewirbt Carthage außerdem als Hauptstadt der texanischen Country Music. Als Geburtsstadt von Größen wie Tex Ritter, Jim Reeves oder der angehenden Solosängerin Linda Davis, die einmal Miss Panola County war und sicherlich auch zur Miss Texas gewählt worden wäre, wenn sie sich vorher den Busen hätte vergrößern lassen, wie eine ihrer Mitschülerinnen aus der Highschool erzählt. 1995 schaffte es die Stadt unter die 100 besten Kleinstädte Amerikas. Die Einwohner sind konservativ und wählen auch so. Umso schwerer verständlich ist, warum es ausgerechnet Bernard Teed gelang, einer der beliebtesten Menschen in der Stadt zu werden. 1985 zog er nach Carthage und verglichen mit den Männern, die ihre Nachmittage in Leon Coates Friseursalon verbringen, war Bernie ein richtiges Herzchen, wie es jemand formuliert, der ihn gut kannte. Ein etwas beleibter Schnurrbartträger, der, sofern er nicht in seinen dunklen Bestatteranzug schlüpfte, gern farbenfrohe Kleidung von Tommy Hilfiger trug und mit seinem Lincoln Continental in der Stadt herumfuhr und jedem, dem er begegnete, ein strahlendes Lächeln schenkte. Er sah nicht schlecht aus. Und es gab viele Frauen, die mit ihm ausgegangen wären, sagt Don Lipsey, der ehemalige Besitzer des Bestattungsinstituts Hawthorne. Aber Interesse an Frauen in seinem Alter hatte er überhaupt nicht. Es gab Gerüchte, dass Bernie vielleicht vom anderen Ufer war. Obwohl über Bernies Privatleben also ein großes Fragezeichen schwebte, schlossen ihn die Einwohner von Carthage in ihr Herz. Sie konnten einfach nicht anders. Bernie liebte das Kleinstadtleben in Texas. Im Kirchenchor sang er als Solotenor. Er unterrichtete in der Sonntagsschule und manchmal, wenn der Pfarrer krank oder im Urlaub war, hielt er die Predigt. Ehrlich gesagt, war er tausendmal besser als der richtige Pfarrer, sagt ein älteres Gemeindemitglied. Am Panola College engagierte er sich in den Fachbereichen Theater und Musik. Er kannte sich so gut mit Broadway-Musicals aus, dass man ihn sogar fragte, ob er bei den Aufführungen von Showboat und Guys and Dolls Regie führen wolle. Er sang bei den Shreveport Chamber Singers, einer professionellen Gesangsgruppe, und war Teil des Komitees der Handelskammer, das sich um die Weihnachtsdekoration in Carthage kümmerte und entschied, wo die Lichter und Kränze angebracht werden sollten. Geboren wurde Bernard Teed II., den alle nur Bernie nannten, in Tyler. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Kilgore, 45 Autominuten von Carthage entfernt. Sein Vater war der Vorsitzende des Fachbereichs Bildende Kunst am Kilgore Junior College. Seine Mutter starb bei einem Autounfall, als Bernie 3 Jahre alt war. Sein Vater heiratete erneut, zog mit Bernie und dessen jüngerer Schwester nach Abilene und starb dort nach langer Krankheit. Bernie war damals 15. Um sich und seine Schwester zu versorgen, jobbte er nach der Schule in einem Bestattungsinstitut. Zunächst war er nur für Gartenarbeiten zuständig, später half er auch bei den Beerdigungen aus. Bernie war als Kind so einsam. Ich glaube wirklich, dass er sich deshalb dafür entschieden hat, Menschen in ihren schwersten Zeiten zu helfen, sagt seine Schwester, eine Sozialarbeiterin in Central Texas. Er war kein Miesepeter. In der Highschool war er sehr beliebt. An Freitagen hat er manchmal den Leichenwagen aus dem Bestattungsinstitut geschmuggelt und hat uns durch Abbey Lane kutschiert. Aber er hat schon vor langer Zeit gesagt, dass es seine Bestimmung ist, sich um andere zu kümmern. Und ich glaube, darum hat ihm das Bestattungsgeschäft auch so gut gefallen. Mitgefühl, das war es, was er nach Carthage gebracht hat, sagt Paula Carter, ein weiteres Mitglied der Kirchengemeinde. Er hat einem immer gleich die Hand geschüttelt und gefragt, wie es einem geht. Und wenn man geantwortet hat, auch nicht so gut, dann hat er alles stehen und liegen lassen und geschaut, was er tun kann. Für manche nähte er Vorhänge, anderen half er mit der Steuererklärung. Und glaubt man seinem ehemaligen Chef Don Lipsey, kaufte Bernie so viele Geschenke für seine neuen Freunde in Carthage, dass der Lieferwagen von UPS jeden Tag mit irgendetwas Neuem vorfuhr, das Bernie aus dem Katalog bestellt hatte. Seinen Abschluss in Bestattungswesen machte Bernie an der McNeese State University in Lake Charles, Louisiana. 1985 zog er nach Carthage in ein kleines Apartment hinter dem Bestattungsinstitut Hawthorne. Er war vermutlich der kompetenteste junge Mann, der mir je begegnet ist, sagt Don Lipsey. Er kümmerte sich sehr um die Familien. Während der Beerdigungen sang er Solos und er war ein verdammt guter Einbalsamierer. Er hatte die Gabe, das Haar einer Leiche so zu frisieren, dass es ganz natürlich aussah. Besonders einfühlsam war Bernie mit den älteren Damen, die gerade ihre Ehemänner verloren hatten. Weinten sie, geleitete er sie zu einem Sofa im Empfangsraum, reichte ihnen Taschentücher und zitierte tröstliche Bibelsprüche. Auch während der Bestattungszeremonie blieb er dicht bei ihnen, immer bereit, sie aufzufangen, falls sie ohnmächtig würden, sobald sich der Sarg ihres Gatten in die Erde senkte. In den Wochen nach der Bestattung meldete sich Bernie bei den Witwen und bot ihnen an, ihre Medikamente in der Apotheke abzuholen. Einige Damen mochten ihn so sehr, dass sie ihren Kindern sagten, Bernie solle unbedingt bei ihrem Begräbnis singen. Ich bin mir sicher, mit seiner schönen Tenorstimme hätte er mich direkt in den Himmel gesungen, sagt eine Witwe aus Carthage. Der Ort ist voller wohlhabender Witwen, die kleine Vermögen von ihren reichen Ehemännern geerbt haben. In riesigen Cadillacs gondeln sie durch die Straßen der Stadt. Auch wenn es gelegentlich vorkommen kann, dass eines der Witwenfüßchen das Bremspedal verfehlt und die riesigen Cadillacs gegen ein Stoppschild rempeln oder an einem Baum zum Stehen kommen, sie sind eine muntere Truppe, diese Witwen von Carthage. Bernie hat es nicht von Anfang an auf die reicheren Witwen abgesehen. Eine der ersten Frauen, für die er sich interessierte, war Gracie Duke, die Witwe eines Mechanikers. Als sie darüber klagte, wie sehr ihr die Knochen wehtun, brachte Bernie sie nach Hot Springs, Arkansas, wo sie in den heißen Quellen baden konnte. Doch schließlich richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf die reichste Witwe in Carthage, Mrs. Marjorie Nugent. Im März 1990 betrat sie das Bestattungsinstitut Hawthorne, um die Beerdigung ihres Gatten in Auftrag zu geben. Er hatte ihr ein Vermögen zwischen 5 und 10 Millionen Dollar hinterlassen. Marjorie Midyat wurde 1915 in der Nähe von Carthage geboren. Ihr Vater führte einen Lebensmittelladen. Sie besuchte die Louisiana Tech University und begegnete dort R.L. Rod Nugent, der die Hochschule kurz zuvor mit einem Diplom in Elektrotechnik abgeschlossen hatte. Nach ihrer Hochzeit begann Rod für einen Ölkonzern zu arbeiten. Die Nugents lebten in Louisiana, in New Mexico und Texas. Mehr als 12 Jahre verbrachten sie in der texanischen Stadt Midland, wo auch ihr einziges Kind, Rod Jr., aufwuchs. Im Jahr 1989 war Rod Nugent auf die Zielgerade seiner Karriere eingebogen, als er und seine Frau beschlossen, nach Carthage in ihre Heimatstadt zu ziehen. Er kaufte eine Mehrheitsbeteiligung an der First National Bank of Carthage. Am Stadtrand bauten die Nugents sich ein 600 Quadratmeter großes Haus aus Stein, umgeben von einer weitläufigen Steinmauer. Obwohl Mrs. Nugent das Anwesen nur selten verließ, dauerte es nicht lange, bis die Leute anfingen, über sie zu reden. Neugierige Nachbarn fanden heraus, dass Mrs. Nugents Schwester ebenfalls in Carthage wohnte, die beiden aber seit Jahren nicht mehr miteinander redeten. Zerstritten hatten sie sich in den 80er Jahren wegen des Nachlasses ihrer verstorbenen Mutter. Auch mit ihrem Sohn, einem bekannten Pathologen aus Amarillo, hatte Mrs. Nugent so starke Meinungsverschiedenheiten, dass sie nur noch gelegentlich mit ihm sprach. Nach Ansicht der meisten Einheimischen benahm Mrs. Nugent sich, als hielte sie sich für etwas Besseres. Wenn sie ihre Nase noch höher gehalten hätte, sagte ein Mann einmal über sie, wäre sie im Regen ertrunken. Wenn Mrs. Nugent sich in der Bank blicken ließ, habe sie auf einem Stuhl im Foyer Platz genommen, so hieß es, und den Leuten höchstens einmal knapp zugenickt. An gesellschaftlichen Aktivitäten in Carthage nahm sie nicht teil. Sie spendete auch nichts. Überhaupt wirkte es, als gebe sie nur sehr ungern Geld aus. Als ein Tierarzt $45 für die Behandlung ihres Hundes von ihr verlangte, stritt sie so lange mit ihm, bis er nachgab und seine Forderung senkte. Selbst die Menschen, die ihr nahe standen, geben zu, dass Mrs. Nugent herrisch und nörglerisch war und jeden herunterputzte, der ihre Erwartungen enttäuschte. Wenn sie dich mochte, dann hat sie dir hübsche Geburtstags- und Dankeskarten geschickt, sagt Lloyd Tiller, einer ihrer Börsenmakler. Aber man musste auf Margie eingehen, ihr ständig Honig ums Maul spieren. Wenn nicht alles nach ihrer Nase ging, konnte sie richtig ausflippen. Ein naher Verwandter, der nicht genannt werden möchte, sagt, es habe Zeiten gegeben, in denen Mrs. Nugent in eine Art leichte Depression abrutschte. Wenn sie in diese Stimmungstiefs fiel, konnte sie sehr bissig sein. Es war nicht immer leicht, Margie zu mögen. Als Mr. Nugent unerwartet an Herzversagen starb, kamen nur eine Handvoll Leute zur Beerdigung, um Mrs. Nugent ihr Beileid auszusprechen. Bernie Teat erzählte später, als Mrs. Nugent da so neben dem Sarg stand, habe er ihre Einsamkeit erkennen können. Sie hatte sich in ihr versteinertes Gesicht gegraben. Mrs. Nugent zitterte, und Bernie legte ihr seinen Mantel um die Schultern. Er sang ein Kirchenlied, und nach der Trauerfeier, die in einer Kapelle abgehalten wurde, half er Mrs. Nugent in ihren Wagen und begleitete sie zum Friedhof. In den Monaten nach dem Begräbnis war Bernie Teat der Einzige, der sich um sie kümmerte. Wahrscheinlich war er der einzige Freund, den Mrs. Nugent in der Stadt hatte, sagt Danny Book. Bernie fuhr zum Mittagessen zu ihr, hinterließ überall im Haus kleine, liebevolle Notizen für sie und führte sie zu Theatervorstellungen ins örtliche College aus. Lloyd Tiller, Mrs. Nugents ehemaliger Börsenmakler, sagt, Bernie konnte sie zum Lächeln bringen. Er schenkte ihr Aufmerksamkeit. Sie konnte sich so gut mit ihm unterhalten. Durch ihn fühlte sie sich wieder jung. Und offenbar war Mrs. Nugent bereit, vieles zu tun, um Bernie nicht zu verlieren. Schon bald nach der Beerdigung schenkte sie ihm die $12,000 teure Rolex ihres verstorbenen Mannes. Im Jahr 1991 wandte sie sich an die First National Bank. Bernie solle sich um ihre Rechnungen kümmern und nun Schecks in ihrem Namen ausstellen dürfen. Als ihr Börsenmakler Tiller sie fragte, ob sie Bernie wirklich trauen könne, wurde Mrs. Nugent so wütend, dass sie damit drohte, Tiller ihr komplettes Aktienportfolio zu entziehen. Mrs. Nugent brach zu einer Kreuzfahrt auf, etwas, worauf ihr verstorbener Mann nie Lust gehabt hatte. Schnell sprach sich herum, dass Bernie sie begleitete. Angeblich soll Mrs. Nugent ihn dafür bezahlt haben. Sogar in derselben Kabine schliefen die beiden. Die Einwohner in Carthage tratschten und lästerten. Versuchte der engelsgleiche Bernie Teed etwa die hochmütige Marjorie Nugent zu verführen? Oder war es andersherum? Einmal beobachteten einige Leute, wie Bernie mitten in der Stadt Mrs. Nugents Hand hielt. Das mache er nur, weil sie schon etwas wackelig auf den Beinen sei, erklärte Bernie schnell. Ein naher Verwandter von ihr sagt, Margie hat die Zeit genossen, die sie mit Bernie verbrachte. Und vermutlich hat Bernie das Geld genossen, das sie ihm dafür zahlte. Für Bernie, der im Bestattungsinstitut angeblich $18,000 im Jahr verdiente, war Mrs. Nugents Geld sicherlich sehr verlockend. Zwischen $200,000 und $300,000 jährlich strich sie allein an Dividenden aus ihren Erdöl- und Erdgasaktien ein. Bernie hingegen überzog seine Kreditkarte permanent. Dem Finanzamt schuldete er $4,000. Bernie war kaufsüchtig, sagt seine Schwester. Er wollte das Leben genießen und er liebte es, großzügig zu sein. Immer wieder bestellte er die gleichen Dinge, 3-mal denselben Stuhl oder immer wieder dieselbe Box mit edlen Kugelschreibern, nur um dann alles zu verschenken. Ende 1993 teilte Bernie seinem Chef Don Lipsey mit, dass Mrs. Nugent ihm ein Angebot unterbreitet habe, er solle für sie arbeiten, als Manager und Begleiter auf Weltreisen. Und zwar für ein wesentlich höheres Gehalt als das, was er im Bestattungsinstitut verdiente. Lipsey, ein Mann mit einer Brust so breit wie ein Fass, ist niemand, der sich davor scheut, Klartext zu reden. Er mochte Bernie gern. Er hatte ihn liebgewonnen, obwohl ihm seine zuckersüße Fistelstimme auf die Nerven ging. Bernie, warnte er ihn, du weißt, was für eine Frau Mrs. Nugent ist. Selbst wenn du ihr was abluchsen kannst, du wirst dir jeden Penny verdienen müssen. Dons Ehefrau Sally sagte, Mrs. Nugent lässt dich doch jetzt schon jeden Morgen antanzen, nur damit du ihr Kaffee machst. Willst du das wirklich? Momentchen, lieber Don, liebe Sally, sagte Bernie, tief in ihr drin ist sie eine liebenswerte Frau. Wir werden schon gut miteinander auskommen. Was nur wenige in der Stadt wussten und worüber Bernie nicht sprach, Mrs. Nugent hatte bereits ihr Testament geändert und Bernie als einzigen Erben ihrer Millionen eingesetzt. Eine Cousine erzählte Mrs. Nugent später, dass sie ihrem Sohn und ihren nächsten Angehörigen nichts, nicht einen einzigen Cent hinterlassen wollte, weil man sie nicht respektiere. Was also hätte Bernie tun sollen? Ja, natürlich hätte er ihr Jobangebot ablehnen können. Aber wäre Mrs. Nugent dann nicht so sauer auf ihn geworden, dass sie ihr Testament gleich wieder geändert hätte? Mrs. Nugent gab Bernie einen Vorschuss. Er kaufte sich ein Häuschen, ungefähr 1 Meile von ihrem Anwesen entfernt. Im Vorgarten drapierte er seine Sammlung schwarz-weißer Plastikpinguine. Er möge Pinguine, sagte Bernie einmal, weil sie so gut angezogen aussahen. Das Wohnzimmerfenster schmückte er mit weißen Vorhängen und im Flur stellte er seine 70 Armbanduhren zur Schau. An Weihnachten veranstaltete er eine Party und lud Mitglieder der Handelskammer, College-Professoren und andere VIPs aus Carthage ein, unter ihnen natürlich auch einige der Witwen. Eine ließ ihren Blick über die auf Hochglanz polierten Möbel gleiten und über die Porzellanpinguine, die auf Beistelltischchen posierten, und sagte: »Bernie, das ist ja ein richtiges Puppenhaus hier.« »Bernie lebte seinen Traum«, sagt seine Schwester. »Zum ersten Mal in seinem Leben war er wer?« Er machte einen Pilotenschein und kaufte ein paar Kleinflugzeuge. Er nahm Mrs. Nugents Platz im Vorstand der First National Bank ein, telefonierte regelmäßig mit Lloyd Tiller und provozierte den Börsenmakler mit immer neuen Empfehlungen für Aktien, die er für Mrs. Nugent kaufen solle. »Was wissen Sie denn schon von der Börse?« schrie Tiller Bernie einmal an. »Sie sind doch nur ein Leichenbestatter.« Wenige Minuten später rief Mrs. Nugent Tiller an und sagte mit eisiger Stimme, sollte er noch einmal so mit Bernie sprechen, werde sie sich einen anderen Makler suchen. Gemeinsam jetteten Bernie und Mrs. Nugent um die Welt. Sie reisten in den Orient, nach Ägypten und Russland. Sie flogen nach New York, um sich neue Broadway-Musicals anzusehen. Sie schipperten auf der Queen Elizabeth II nach Europa und nahmen auf dem Rückweg die Concorde. Es war ein glanzvolles Leben. Doch Bernie musste einen Preis dafür zahlen, ganz so, wie Lipsey es ihm prophezeit hatte. Glaubt man seinen Freunden, musste er jeden Tag Mrs. Nugents Medikamente bereitstellen. Erschien er nicht pünktlich um 11.45 Uhr zum Mittagessen, war sie am Boden zerstört. Fast schon panisch, sagt ein Mann. Dann piepste sie Bernies Pager so lange an, bis er endlich vorbeikam. Wenn Bernie einmal jemand anderen besuchte, musste er sich regelmäßig bei Mrs. Nugent melden und sich erkundigen, ob alles in Ordnung sei. »Wenn ich sie da nicht anrufe, macht sie mir die Hölle heiß«, sagte Bernie dann. Vielleicht fand Bernie, dass er einen Bonus für seine Bemühungen verdient hatte. Vielleicht glaubte er auch, dass er mit Mrs. Nugents Geld machen konnte, was er wollte, da er das Geld ja ohnehin erben würde. Oder es war so, wie seine Schwester vermutet. Womöglich war Bernie tatsächlich davon überzeugt, dass es nichts Edleres gab als Großzügigkeit. Aus welchem Grund auch immer, Bernie wurde zum Robin Hood der Stadt. Ohne ihr Wissen hob er Geld von Mrs. Nugents prall gefüllten Bankkonten ab und gab es jedem, der Hilfe brauchte oder sie seiner Meinung nach verdient hatte. Er kaufte mindestens 10 Autos für Leute, die sich keines leisten konnten. Es gälte, sollten sie ihm zurückzahlen, sobald sie es beisammen hätten. Einem jungen Paar schenkte er eine Wohnung. Studierenden des Panola College stiftete er Stipendien. $100.000 steuerte er für ein Bauvorhaben der Methodistengemeinde bei. Den Pfadfindern half er beim Spendensammeln. Als ihm die Besitzerin eines Geschäfts für Pokale und Trophäen beichtete, dass es bei ihr immer schlechter laufe, kaufte Bernie den Laden, sodass die Highschool und die örtlichen Jugendteams ein weiteres Jahr mit genügend Pokalen für ihre Sportwettbewerbe ausgestattet waren. Auch der Kulturszene griff Bernie unter die Arme. Er verschenkte Eintrittskarten für Theatervorstellungen im College. Er bezahlte die Spesen für Konzerte des Chors. Als ihm ein ehemaliger Kollege aus dem Bestattungsinstitut erzählte, er wolle ein Bekleidungsgeschäft eröffnen, unterstützte Bernie ihn. Voller Stolz eröffnete er Boots Scootin Western Wear, einen Laden für Westernklamotten. Einige Leute in der Stadt waren der Meinung, dass Bernie einen guten Einfluss auf Mrs. Nugent habe. Auf sein Drängen trat sie in die Methodistengemeinde ein. Einmal lud sie sogar die Frauengruppe der Sonntagsschule zu sich nach Hause, zum Brunch ein. Doch im Laufe des Jahres 1995 erzählte Bernie seiner Schwester, er habe den Eindruck, Mrs. Nugent werde langsam dement. Weil die Blumen nicht rechtzeitig blühten, habe sie den Gärtner gefeuert, sagte er. Außerdem habe sie ihn, Bernie, genötigt, ein kleines Gewehr Kaliber 22 zu kaufen, um damit die Gürteltiere zu erlegen, die ihren Vorgarten zerwühlten. Während Mrs. Nugent von der Veranda aus zusah und alles überwachte, blieb Bernie also nichts anderes übrig, als sich an die gepanzerten Quälgeister heranzupirschen. »Sie ist so ein Kontrollfreak, das macht mich völlig fertig«, habe Bernie ihr damals gesagt, erinnert sich seine Schwester. Und sie habe ihn gefragt, »Ja, warum kündigst du dann nicht?« Doch Bernie guckte sie nur gequält an und sagte, »Weil ich ihr einziger Freund bin. Ich muss bleiben, sonst hat sie ja niemanden mehr.« Zu Thanksgiving 1996 fuhr Bernie allein zu seiner Schwester. Er erzählte ihr, dass Mrs. Nugent nach Ohio gefahren sei. Zu der einzigen Schwester, mit der sie noch rede. Zu Weihnachten schmückte Bernie Mrs. Nugents Haus. Den Leuten, die nach Mrs. Nugent fragten, antwortete er, sie sei in Ohio. Zu Beginn des Frühjahrs fing er an, den Leuten zu erzählen, Mrs. Nugent sei krank, sie müsse das Bett hüten und wolle keinen Besuch empfangen. Gegen Ende des Frühjahrs hieß es dann, sie befinde sich in einem Pflegeheim außerhalb von Carthage und erhole sich von einem Schlaganfall. Dem Börsenmakler Lloyd Tiller, der sich Sorgen machte, weil Mrs. Nugent auf keine der Nachrichten reagierte, die er ihr auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen hatte, sagte Bernie, er befürchte, dass Mrs. Nugent den Verstand verliere und womöglich Alzheimer habe. Tiller sagt, er habe Bernies eigenartigen Erklärungen nicht ganz glauben können. Aber auf den Gedanken, dass Bernie ihr etwas angetan haben könnte, kam er nie. Auch Ruth Cockrell, eine Cousine von Mrs. Nugent und ebenfalls eine Witwe aus Carthage, wurde skeptisch. Sie sagt, ich hatte Angst, dass Margie etwas zugestoßen sein könnte. Aber ich wusste nicht, mit wem ich darüber sprechen sollte. Bernie war so beliebt in Carthage. Hätte ich auch nur angedeutet, dass er etwas Schlimmes getan haben könnte, dann hätten mich alle ausgelacht. Unterdessen kamen die Angestellten weiterhin in das leere Haus. Das Zimmermädchen putzte, die Gärtner mähten den Rasen und Bernie hörte nicht auf, Geschenke zu machen. Er gab und gab. Er verschenkte Geld für Jetskis und Pickups. Er gab allen Studierenden am Panola College, die an der Produktion des Musicals Guys and Dolls mitgewirkt hatten, Gutscheine in Höhe von $200 für Boots Good in Western Wear. Im April trat Bernie mit den Shreveport Chamber Singers auf. Seine Solo-Interpretation von Stephen Fosters Beautiful Dreamer war so herzzerreißend, dass das Publikum ihm extra langen Beifall spendete. Im Juni reiste er mit der Handelskammer von Carthage nach Nashville, um sich im Freizeitpark Opryland eine Darbietung zu Ehren des Country-Musikers Tex Ritter anzuschauen. Als er eine der Witwen aus Carthage im Rollstuhl durch den Freizeitpark schob, klopften ihm die Leute auf die Schulter und sagten, guter alter Bernie. Dann, Anfang Juli 1997 rief eine Frau aus Carthage im Büro des Sheriffs an. Sie wolle anonym bleiben, sagte sie, mache sich aber Sorgen um Mrs. Nugent, ob irgendjemand sie in letzter Zeit gesehen habe. Fast einen Monat lang ließ das Büro des Sheriffs die Sache auf sich beruhen. Er war mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Schließlich jedoch nahmen die Deputies Kontakt zu Bernie auf, der gerade in Las Vegas war, um auf der Hochzeit einer Studentin des Panola College zu singen. Bernie erklärte ihnen, Mrs. Nugent sei unter falschem Namen in einem Krankenhaus in Temple aufgenommen worden. Sie wünsche keinen Kontakt. Im Krankenhaus konnten die Deputies jedoch niemanden finden, auf den die Beschreibung von Mrs. Nugent zugetroffen hätte. Sie riefen ihren Sohn in Amarillo an. Gemeinsam mit seiner ältesten Tochter fuhr er sofort nach Carthage, um Mrs. Nugents Haus zu durchsuchen. Als die Tochter zu einem der Deputies sagte, sie finde es merkwürdig, dass die Tiefkühltruhe mit Klebeband verschlossen sei, warf der einen Blick hinein auf den Boden der Truhe, unter gefrorenen Lebensmitteln und gehüllt in ein weißes Tuch lag Mrs. Nugent. Der Sheriff wollte keine Spuren zerstören. Daher hieften die Deputies die Kühltruhe mitsamt dem Leichnam auf einen Pickup und brachten sie nach Dallas zur Autopsie. Damit die Truhe nicht auftaute, wurde sie an einen Generator mit Benzinantrieb angeschlossen. Andere Deputies schwärmten in die Stadt aus, um nach Bernie zu suchen. Sie fanden ihn, als er gerade dabei war, ein Baseball-Juniorenteam zum Abendessen auszuführen. Er wirkte überrascht, als die Hilfs-Sheriffs ihm ein paar Fragen stellen wollten. In einem kleinen Raum des Sheriff-Departments beugten sich die Officers bedrohlich über ihn. Bernie versuchte Haltung zu bewahren, doch nach und nach wurde er nervöser, bevor er auf einmal ganz ruhig gestand, dass er Mrs. Nugent am 19. November des vergangenen Jahres erschossen hatte, mit derselben Waffe, mit der er die Gürteltiere im Vorgarten erlegt hatte. Als die Officers ihn fragten, warum er sie getötet habe, schaute Bernie sie fassungslos an, so als läge die Antwort doch auf der Hand. Schließlich sagte er, Mrs. Nugent sei immer hasserfüllter und besitzergreifender geworden. Nach Bernies Verhaftung herrschte große Aufregung in Carthage. Danny Bock, der Bezirksstaatsanwalt, vergleicht die Situation mit einem Haufen explodierender Feuerwerkskörper. Eine Gruppe von Frauen versuchte, Geld für Bernies Kaution in Höhe von 1,5 Millionen Dollar zu sammeln. Daraufhin ging Buck zum zuständigen Richter und reichte weitere Klagen wegen Diebstahls gegen Bernie ein. Der Vorwurf lautete, er habe nach Mrs. Nugents Tod Geld von ihrem Konto gestohlen. Die Kaution wurde auf 2,7 Millionen Dollar erhöht. Pfarrer E.B. Beasley betete jeden Sonntag im Gottesdienst für Bernie. Was Danny Buck so rasend machte, dass er eine Zeit lang nicht mehr in die Kirche ging. Bernie ist ein Betrüger und vollendeter Schauspieler, erzählte Buck jedem, der es hören wollte. Er hat diese ganze nette, gutgläubige Stadt getäuscht. Er ist ein böser Mensch. Beamte der Bundessteuerbehörde kamen nach Carthage und klagten Bernie der Geldwäsche an. Mehr als 1 Million Dollar soll er veruntreut haben. Dann ließ Sheriff Allett ein weiteres Feuerwerk hochgehen. Er sagte, dass auf den Videos, die man in Bernies Haus beschlagnahmt hatte, gewisse Männer aus Carthage zu sehen seien. Kurz darauf geisterten Gerüchte durch die Stadt, dass es sich dabei um Stadträte, Polizisten des Bundesstaates bis hin zu einem Deputy des Sheriffs handeln könnte. In der Lokalzeitung Panola Watchman war von ungebührlichem Verhalten die Rede. Bei einem Footballspiel der Carthage High School trug ein Mann ein T-Shirt mit der Aufschrift »Ich bin der einzige Mann in Carthage, der nicht auf den Videos zu sehen ist.« Ein paar Leute finden, dass Bernie für das, was er getan hat, auf dem elektrischen Stuhl gegrillt werden sollte, sagt Danny Bock, der Bezirksstaatsanwalt. Aber ich weiß, dass es wesentlich mehr Leute gibt, die die ganze Geschichte möglichst schnell vergessen wollen. Sie fragen mich immer wieder, ob es keine mildernden Umstände gibt, die ihm helfen würden. Und ich denke mir, um Gottes Willen, glaubt ihr denn wirklich, dass Mrs. Nugent so gemein zu ihm war, dass er ihr aus Notwehr in den Rücken schießen musste? Was war es, dass Bernie Teet, den sanftmütigsten und einfühlsamsten Mann in ganz Panola County, dazu trieb, Mrs. Nugent zu töten? Viele Leute in der Stadt fragen sich, ob Bernie schlichtweg durchgedreht ist. Danny Bock hingegen hat eine ganz andere Theorie. Er vermutet, dass Mrs. Nugent entdeckte, dass Bernie ihr Bankkonto plünderte und ihm drohte, alles auffliegen zu lassen, woraufhin Bernie in Panik geriet und sie erschoss. Doch Bernies Schwester erzählt etwas anderes. Als sie Bernie im Gefängnis anrief, habe er ihr gesagt, dass es an jenem Novembertag keine besonderen Probleme zwischen ihm und Mrs. Nugent gegeben habe. Sie wollten gerade nach Longview aufbrechen, ein paar Sachen erledigen und danach zu Mittag essen, als Bernie in der Garage auf einmal das Gewehr auf Mrs. Nugent richtete und schoss. Die Leiche schleifte Bernie in die Küche und verstaute sie in der Kühltrube. Das Blut auf dem Garagenboden spritzte er mit einem Gartenschlauch weg. Ich musste daran denken, dass ich für den Rest ihres Lebens bei ihr sein müsste. Und das hab ich einfach nicht länger ertragen, sagte Bernie seiner Schwester am Telefon. Keinen einzigen Tag länger hätte ich es ertragen. Aber warum in aller Welt bewahrte Bernie Mrs. Nugents Leichnam dann 9 Monate lang in der Kühltruhe auf? Klar, als Bestatter war Bernie an Leichen gewöhnt, aber hätte er den Leichnam irgendwo hingeschafft, wo niemand ihn je hätte finden können, dann hätte Bernie wahrscheinlich nie wegen Mordes angeklagt werden können. Das gibt sogar Danny Book zu. Eine der Witwen von Carthage sagt, was ich nicht verstehe ist, warum hat Bernie sie nicht in eins seiner Kleinflugzeuge verfrachtet und über dem Golf von Mexiko abgeworfen? Seiner Schwester erzählte Bernie am Telefon, dass er es nicht übers Herz gebracht habe, Mrs. Nugent zurückzulassen. »Du hast es nicht übers Herz gebracht?« fragte seine Schwester perplex. »Bernie, was hattest du denn vor?« Und Bernie sagte mit ganz sanfter Stimme, »Ich wollte Mrs. Nugent anständig begraben. Jeder Mensch braucht doch ein anständiges Begräbnis.« Und Mrs. Nugent bekam ein anständiges Begräbnis. Sie wurde auf einem kleinen Friedhof außerhalb von Carthage bestattet. Einige ihrer Verwandten, die seit Jahren kein Wort mit ihr gewechselt hatten, unter ihnen auch ihre Schwester aus Carthage, kamen zur Trauerfeier, um sich von der Frau zu verabschieden, die ihnen immer ein Rätsel geblieben war. Eine Enkelin stand auf und sang »Amazing Grace«. Eine Witwe aus Carthage, die nicht beim Begräbnis war, fragte später, ob Mrs. Nugents Enkelin schön gesungen habe. Sie sei nämlich auf der Suche nach einer Solosängerin für ihre eigene Beerdigung. Leider stünde Bernie ja jetzt nicht mehr zur Verfügung. Epilog. Im Jahr 1999 befand eine Jury am Gericht von St. Augustine, einem Ort knapp 80 Kilometer von Carthage entfernt, Bernard Teed, den Zweiten, für schuldig. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis hieß es, er sei ein vorbildlicher Gefangener. Teed sang im Gefängnischor und stickte, eigenen Angaben zufolge, Bilder für Familien aus Carthage, die einen Angehörigen verloren hatten. Im Jahr 2011 erschien der Kinofilm Bernie von Richard Linklater, eine schwarze Komödie, in der Teed von Jack Black gespielt wird. Der Film lenkte erneut Aufmerksamkeit auf den Fall und eine Anwältin förderte neue Erkenntnisse zutage. Demnach wurde Teed als Kind von einem Onkel jahrelang sexuell missbraucht. Teed wurde erneut psychiatrisch untersucht. Der Gutachter änderte seine Meinung. Als er Marjorie Nugent erschoss, sei Teed nicht zurechnungsfähig gewesen. Er habe eine dissoziative Episode erlitten. Teed wurde daraufhin im Mai 2014 nach 16 Jahren und 9 Monaten für eine Kaution in Höhe von $10.000 aus dem Gefängnis entlassen. Er zog in ein kleines Apartment hinter dem Haus des Regisseurs Linklater in Austin. Im April 2016 kam es dann aber zu einem weiteren Gerichtsverfahren, das wieder nicht in Carthage stattfand. Die Jury befand Teed für schuldig und verurteilte ihn zu einer Haft von 99 Jahren. Derzeit verbüßt er seine Strafe im Estelle Supermax Penitentiary, nördlich von Huntsville in Texas.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.